morgen wieder das Wort weitergeben und bin sehr dankbar dafür, dass ich das hier tun darf. Ist für mich eine sehr wertvolle Erfahrung und sehr lehrreich und daher erst einmal danke dafür, dass ich das nun schon zum zweiten Mal tun darf. Anderthalb Jahre ist es her, seit ich das erste Mal hier sprechen durfte und damals war das Thema "Haltet euch der Sünde willen für tot". Es ging also letztes Mal im Wesentlichen ums Sterben. Es ging um Römer 6 und es ging darum, dass wir, wie es in Römer 6 beschrieben steht, uns mit dem Tod von Jesus Christus am Kreuz von Golgatha identifizieren, dass wir uns dafür halten, dass wir mit Jesus dort an diesem Kreuz gestorben sind. So wie wir es ja auch in der Taufe bezeugen, mit Jesus in den Tod hinein getauft, dass wir auch mit ihm in Christus leben dürfen. Und heute kommt jetzt die Fortsetzung davon. Heute möchte ich einen Schritt weiter gehen und möchte heute ein bisschen praktischer, ein bisschen konkreter werden und möchte mal versuchen zu beleuchten, wie sich das denn im Leben äußern kann, wie das, was das für Auswirkungen haben kann auf unser Leben, was das für Konsequenzen mit sich bringt, wie das im Alltag gelebt werden kann. Und so ist der Titel des heutigen Morgens entstanden: Selbstverleugnung, ein glückliches und erfülltes Leben. Und wer darin jetzt einen Widerspruch sieht, den möchte ich heute Morgen gerne eines Besseren belehren. Das wäre so die Zielsetzung für den heutigen Morgen. Vielleicht zuerst einen ganz kurzen, groben Überblick über den heutigen Morgen. Die Einleitung haben wir jetzt schon fast hinter uns. Dann möchte ich in einem ersten Teil anschauen, was Selbstverleugnung eben nicht bedeutet, worauf wir uns dann in einem zweiten Teil damit beschäftigen wollen, was Selbstverleugnung denn bedeuten kann, und in einem dritten Teil des Morgens dann noch einige praktische Aspekte der Selbstverleugnung beleuchten. Es ist nämlich so, im Sommer 23 waren wir hier, wir sind ja nicht so oft hier, da hattet ihr hier das Thementag und ihr hattet das Thema Liebe, und da hat Andreas die Einleitung dazu gehalten und hat anhand eines Beispiels von Paulus aufgezeigt, wie man eine Sache beschreiben kann, wie man erklären kann, wie eine Sache ist. Und das kann man nämlich unter anderem dadurch tun, indem man einmal klarstellt, was etwas nicht ist, wie etwas nicht ist, was etwas nicht bedeutet. Und genauso möchte ich heute in die Botschaft starten. Und da wollen wir uns erst einmal damit beschäftigen, dass eben Selbstverleugnung beispielsweise nicht bedeutet, ein asketisches Leben zu führen. Das ist jetzt so ein exotisches, hochgestochenes Fremdwort. Was bedeutet das denn? Es würde eben bedeuten, ein Leben in völligem Verzicht und völliger Enthaltsamkeit zu führen. Ich habe mal auf Wikipedia nachgeschaut, was da so geschrieben steht zum Thema Askese. Da kommt dann dabei rum, dass man so ziemlich auf alles im Leben verzichtet und in völliger Enthaltsamkeit lebt. Da geht es um Selbstkontrolle, es geht um die Erlangung von Fähigkeiten und Tugenden, es geht um die Festigung des Charakters, es geht um Enthaltsamkeit, und das hört sich ja erst einmal alles ganz gut an, ne? Verzicht ist ja per se nichts Schlechtes, ja? Und Enthaltsamkeit ist ja auch eine Tugend, die uns die Bibel darlegt. Und wenn man das dann ein bisschen konkreter anschaut, dann kommen dann so Dinge wie Verzicht auf Genussmittel, Beschränkung der Ernährung auf das Lebensnotwendige, zeitweise gänzlicher Verzicht auf Nahrung, Stichwort Fasten, sexuelle Enthaltsamkeit, Verzicht auf Kosmetik, bescheidene Kleidung, Verzicht auf Besitz, freiwillige Armut, Verzicht auf die Befriedigung persönlicher Bedürfnisse. Und wenn einem das dann noch nicht weit genug geht, einem das noch nicht bescheiden genug ist, wenn man sich da noch nicht erhaben genug fühlt und noch nicht erleuchtet genug, dann kann man das Ganze auch noch weiter steigern. Das geht dann so in die Richtung Verzicht auf Körperpflege, sich nicht mehr waschen, sich nicht mehr die Haare schneiden, unbequeme Kleidung oder gar Nacktheit, ich weiß jetzt nicht, was schlimmer ist, freiwilliges Aushalten von Hitze oder Kälte, Schlafentzug oder sich absichtlich bewusst eine harte Schlafstätte anschaffen, Rückzug aus der normalen sozialen Gesellschaft, also Einsiedlerdasein, Stichwort Eremit oder das Mönchsdasein in einem Kloster, ja, damit verbunden dann vielleicht auch Kommunikationsverzicht, Beschränkung der Bewegungsfreiheit, da stellt sich dann die Frage, ja, oder eben das geht so weit bis hin zu, dass man sich bewusst selber körperliche Schmerzen zufügt, sich Verwundungen zufügt, Stichwort Selbstkasteiung. Was ja auch in diversen verschiedenen Religionen so gehandhabt wird, was nicht zuletzt auch schon in der katholischen Kirche zeitweise und vielleicht auch bis heute noch mancherorts auf der Welt so praktiziert wird. Und da stellt sich dann die Frage, ist es das, was Jesus meinte, als er sagte, man solle täglich sein Kreuz auf sich nehmen und sich selbst verleugnen? Ist es das? Wie ist das mit dem Eremitendasein? Es gibt in Äthiopien eine christliche Hochburg, es gibt eine Ortschaft namens Lalibela, da haben sich die Christen, die eremitisch leben, Kirchen in den Boden hineingegraben und fristen dort so ein bescheidenes, asketisches Dasein. Da gibt es dann auch noch so einen See, Tana-See, mit vielen Inseln und Klöstern, wo solche Mönche oder eben Eremiten leben. Und da gab es folgende Begebenheit. Der bekannte deutsche TV-Moderator Markus Lanz hat einen dieser Eremiten auf diesem Tana-See interviewt. Und da schildert er folgende bemerkenswerte Begebenheit. Sie haben dieses Interview durchgeführt, mussten aber alle 10 Minuten eine Pause einlegen, weil dieser Eremit einfach so erschöpft war vom Beantworten dieser Fragen, dass er alle 10 Minuten eine Pause brauchte. Der war also völlig am Ende körperlich. Man muss vielleicht dazu noch wissen, dass diese Eremiten in der Regel nicht nur vor Sonnenaufgang und erst wieder nach Sonnenuntergang überhaupt jedwede Nahrung zu sich nehmen. Die leiden also unter ständigem Nahrungsmittelentzug. Und was ich äußerst bemerkenswert fand, ist, dass dieser Eremit zu Markus Lanz sagte, ich bin tot für die Welt und die Welt ist tot für mich. Ja. Da fragt man sich ja dann vielleicht, ist das ein armes Schwein oder ist er uns völlig überlegen? Ja. Wenn er sagt, ich bin tot für die Welt und die Welt ist tot für mich. So ganz weit hergeholt scheint das ja nicht. Und es steht ja schließlich in der Bibel, in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15, da heißt es ja schließlich, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Ich habe diesen Vers bewusst aus der neuen evangelistischen Übersetzung herausgesucht, weil ich finde, dass er da so treffend formuliert. Ja, ich finde mich in all diesen drei Punkten finde ich mich wieder. Ne? Diese Sucht nach körperlichem Gewinn, gierige Augen und insbesondere auch dieser unverschämte Geltungsdrang. Da ist es doch eigentlich naheliegend, oder wenn der Eremit auf dieser Insel, auf dem Tana-See in Äthiopien sagt, ich bin tot für die Welt und die Welt ist tot für mich. Und so ganz weit hergeholt ist es wahrscheinlich auch nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich schätze mal, dass das letztendlich auf Philippus zurückgeht, der dem Kämmerer aus Äthiopien anhand der Jesaja-Schriftrolle das Evangelium verkündete und der sich dann sofort hat taufen lassen, sich bekehrt hat und glücklich nach Hause, also nach Äthiopien ging. Also ist es das? Ist das das, was Jesus meinte? Ist es das, was in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15 beschrieben steht? Nun, meiner Meinung nach lässt sich das anhand der Bibel ganz leicht widerlegen. Und dann kommen wir jetzt zur Widerlegung des asketischen Daseins und des Eremitendaseins. Verzicht ist ja per se wirklich nichts Schlechtes. Aber ein allzu starker Verzicht kann schnell ins Verkehrte kommen. Ein allzu einschneidender Verzicht kann das Gegenteil bewirken. Ja? Im Wesentlichen sind es drei Punkte, die ich dem entgegensetzen würde. Und das erste ist Selbstgerechtigkeit. Ne? Im besten Fall ist man völlig nutzlos für die Gesellschaft. Schlechtestenfalls wird man zu einer Last für seine Mitmenschen. Ein Verzicht auf Besitz, ein völliger Verzicht führt sehr schnell in die Bedürftigkeit. Ja? Und wenn man nicht mehr isst, verliert man letzten Endes jegliche Leistungsfähigkeit für sich selbst oder auch für andere Menschen. Wenn man nicht genug schläft, wird man unerträglich für seine Mitmenschen. Wenn man sich nicht mehr pflegt, wird man unausstehlich. Wo uns doch die Bibel eigentlich sagt, oder vielleicht noch ein anderer Gedanke, das ist mir untergegangen. Ich denke da immer auch an die Stelle in 1. Timotheus 4, Vers 8a, wo Paulus sagt, denn die leibliche Übung nützt wenig. Ja? Ich persönlich bin ja auch ein Befürworter von leiblicher Übung. Ich finde das auch gut, ein bisschen Disziplin, ein bisschen Ertüchtigung, ein bisschen Fitness, aber aus geistlicher Perspektive nützt es wenig. Ja? Wodurch die Bibel sagt, in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 10 bis 11, wir ermahnen euch aber, Brüder, dass ihr darin noch mehr zunehmt und eure Ehre darin sucht, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch geboten haben. Da sagt also die Bibel, dass wir uns doch unsere Ehre darin suchen sollen, dass wir mit unseren eigenen Händen arbeiten, dass wir unsere Ehre darin suchen, dass wir uns selbst finanzieren und dass wir unsere eigenen Angelegenheiten besorgen und dass wir niemandem zur Last fallen. Das ist eigentlich der zweite Punkt, eben die Nutzlosigkeit, dass wir nicht zu einer Last werden für unsere Mitmenschen. Der erste Punkt der Selbstgerechtigkeit, das ist mir auch noch untergegangen. Es geht ja bei dieser Askese und bei diesem Eremitendasein, da geht es darum, dass man sich etwas erarbeiten möchte, dass man etwas erlangen möchte, dass man etwas erreichen möchte, dass man etwas verdienen möchte, einen besseren Zustand, einen Zustand der Erleuchtung, einen Zustand der Erhabenheit, wo wir Kinder Gottes doch im Lichte der Bibel wissen, dass wir uns auch hier auf dieser Welt, in diesem irdischen Leben, in diesem Todesleib, wie Paulus es sagt, uns nichts erarbeiten können, nichts verdienen können, nichts erreichen können. Wir können nichts kompensieren, wir können nichts wiedergutmachen, wir können nichts sühnen, sondern wir wissen, die geistlichen Güter und die geistlichen Segnungen, die sind uns alle geschenkt, und zwar bedingungslos geschenkt. Und der dritte Grund, der mir dabei spontan in den Sinn kommt, ist es, die Bedürftigen mitzutragen, weil die Bibel ja noch weiter geht, als nur dahin, dass man sich selbst trägt, sondern in Epheser 4, Vers 28 heißt es ja auch, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr mit den Händen etwas zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu geben haben. Man soll also nicht nur sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern und sich selber finanzieren, sondern man soll, wenn man denn kann, genug gegessen hat und genug geschlafen hat, so viel arbeiten, dass man auch noch etwas hat, um es den unfreiwillig bedürftigen Menschen geben zu können. Also diese Askese und dieses Eremitendasein, das kann es irgendwie nicht sein. Wo sich dann die Frage stellt, ja, was ist es dann, wenn es nicht ist, ich bin tot für die Welt und die Welt ist tot für mich, was ist es dann? Sein Kreuz auf sich zu nehmen und sich selbst zu verleugnen, wenn ich jemandem sage, er soll all sein Verlangen, all seine Sehnsüchte, all seine Wünsche an dieses Kreuz nageln, er soll sein Kreuz täglich auf sich nehmen und sich selbst verleugnen, dann scheint das doch sehr frustrierend zu sein. Ich persönlich bin aber überzeugt davon, dass es so frustrierend gar nicht sein muss. Und das führt mich jetzt zum zweiten Punkt des heutigen Morgens, wie denn Selbstverleugnung sein kann. Und dazu können wir einmal aufschlagen, Johannes Kapitel 4. Johannes Kapitel 4, die Verse 31 bis 42 werde ich gleich vorlesen. Da ist Jesus unterwegs von Judäa zurück nach Galiläa in sein Heimatgebiet. Und er geht durch Samaria, was die Juden normalerweise nicht taten, weil Samaria ein unreines Gebiet war. Und Jesus trifft dort zur sechsten Stunde, also um den Mittag rum, an einen Brunnen, schickt seine Jünger los in die Stadt, um Essen zu kaufen, trifft dort dann diese samaritische Frau, ihr kennt die Geschichte alle, und offenbart sich dort dieser Frau. Und anschließend auf diese Selbstoffenbarung von Jesus geht diese samaritische Frau zurück in die Stadt und erzählt es ihren Leuten, was sie gehört hat. Und an dieser Stelle dort steigen wir ein, Johannes Kapitel 4, Vers 31, und ich lese vor. In der Zwischenzeit aber baten ihn die Jünger und sprachen, Rabbi, iss! Er aber sprach zu ihnen, ich habe eine Speise zu essen, die ihr nicht kennet. Da sprachen die Jünger zueinander, hat ihm wohl jemand zu essen gebracht? Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Saget ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, die Felder, hebet eure Augen auf und schauet die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Der da erntet, empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben, auf das beide, der da sät und der da erntet, zugleich sich freuen. Denn hierhin ist der Spruch wahr, ein anderer ist es, der da sät und ein anderer, der da erntet. Ich habe euch gesandt zu ernten, woran ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben gearbeitet und ihr seid in ihre Arbeit eingetreten. Aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn, um des Wortes des Weibes willen, welches bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihm, bei ihnen zu bleiben, und er blieb da selbst 2 Tage, und noch viele mehr glaubten um seines Wortes willen, und sie sagten zu dem Weibe, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Jesus hat sich dort selbst offenbart, hat dieser samaritischen Frau das Evangelium verkündigt, anschließend dann der ganzen Stadt und viele glaubten. Und was mich jetzt an dieser Stelle so fasziniert, das ist, was er sagt im Vers 34, Jesus spricht zu ihnen, meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Das war die Assoziation, die Jesus hatte mit dem Willen Gottes. Er hat es mit Speise in Verbindung gebracht. Er bezeichnete es als seine Speise. Und bevor wir jetzt in diese geistliche Dimension hineingehen, was da dahinter steckt, wollen wir uns ganz praktisch mal fragen, was ist denn Speise? Also ich kann euch ganz leicht sagen, was ich für Assoziationen mit Speise habe, was Speise in meinem Leben bedeutet. Da kann euch Carina ein Liedchen von singen. Ja? Also für mich persönlich ist Essen etwas vom Höchsten und vom Wichtigsten und vom Schönsten im Leben. Ja? Wenn es ein gutes Mittagessen gibt, dann hat der Tag Struktur. Ja? Wenn ich mir vornehme, abends etwas Leckeres zu essen, dann freue ich mich schon den ganzen Tag. Wenn ich mich vornehme, am Wochenende irgendwas Gutes zu essen, dann zum Beispiel ein Raclette zu machen, was ein bisschen aufwendiger ist, dann freue ich mich die ganze Woche drauf. Jetzt sind wir diese Tage hier bei meinen Schwiegereltern und da werden wir irgendwann einmal die Kinder da lassen dürfen und zusammen ausgehen und was essen gehen. Und ich kann euch sagen, da freue ich mich schon seit Wochen drauf. Das ist einer der Höhepunkte des Jahres, zusammen essen zu gehen. Und nebst dem Genuss, und was gibt es Schöneres, als mit lieben Menschen zusammen zu sein und eine leckere Mahlzeit zu genießen, ist es auch unsere Nahrung. Es ist das, was uns erhält, es ist das, was uns nährt und stärkt. Ansonsten würden wir verhungern. So, und jetzt sagt Jesus, seine Speise ist es, den Willen seines Vaters im Himmel zu tun und sein Werk zu vollbringen. Und da stellt sich mir doch dann ganz spontan die Frage, ja, kann denn auch ich dahin kommen? Können denn auch wir dahin kommen, das so zu empfinden, dass wir sagen können, unsere Speise ist es, dass wir den Willen unseres Vaters im Himmel tun? Nun, ich mache an dieser Stelle mal einen ganz stumpfen Vergleich. Ja, bitte entschuldigt, stellt euch mal vor eine Maschine. Ja, wir sind zwar keine Maschine, aber ich mache jetzt trotzdem mal diesen Vergleich. Eine Maschine funktioniert dann am besten, wenn sie genau das tut, wozu sie gebaut wurde, wozu sie programmiert wurde, wozu sie konzipiert wurde, wozu man sie entwickelt hat. Wenn sie das tut, funktioniert sie hervorragend in aller Regel. Wenn sie etwas anderes tun soll, dann wird es schwierig. Und wir Menschen sind zwar keine Maschinen, aber bei uns ist es am Ende genauso. Wenn wir das tun, wozu wir geschaffen wurden, ja, dann können wir unsere Erfüllung und unser Glück finden. So heißt es in Epheser Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Ja. Da stellt sich dann jetzt vielleicht noch die Frage, ja, was ist denn der Wille Gottes? Was sind denn die Werke, die er für uns zuvor bereitet hat? Nun, eigentlich nichts leichter als das. Da habe ich jetzt gar keinen konkreten Bibelvers dabei. Ich sage einfach ganz stumpf, wir sollen einander lieben, wir sollen füreinander da sein, wir sollen einander dienen. Nun ist das so, dass wir alle ganz individuell sind. Ja? Jeder von uns ist ganz einzigartig. Keinen von uns gibt es noch ein zweites Mal auf dieser Welt. Die Art und Weise, wie du denkst, deine Gefühle, deine Wahrnehmung, die Art und Weise, wie du tickst, ja, deine Vorlieben, deine Stärken, deine Interessen, in all dem bist du ganz individuell. Und zu deiner Individualität gehören auch die Gaben, die Gott dir gegeben hat, diese übernatürlichen Gaben, diese sogenannten Geistesgaben. Und obwohl man diese Geistesgaben erst bekommt, wenn man sich bekehrt hat. Und obwohl nur Kinder Gottes diese Geistesgaben bekommen, sind sie dennoch ganz tief in unserer Persönlichkeit verwurzelt, weil Gott sowieso vor Grundlegung der Welt alles vorherbestimmt und bereitet hat. Und ich gehe jetzt nicht weiter und tiefer auf diese Geistesgaben ein. Wichtig ist nur zu erkennen, dass diese Gaben, die Gott uns gibt, genauso perfekt zu unserer Persönlichkeit, zu der Art und Weise, wie wir denken und wie wir fühlen und wie wir empfinden und unseren Interessen passt, wie auch die Werke, die er für uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln dürfen. Das heißt, wir können nie mehr Glück, mehr Erfüllung und mehr Zufriedenheit und mehr Befriedigung empfinden, als wenn wir genau das tun, wozu wir geschaffen wurden, wenn wir genau in den Werken wandeln, die Gott für uns zuvor bereitet hat. Und an dieser Stelle vielleicht auch noch der Vers aus Jakobus 4, Vers 17, wo geschrieben steht, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und ich möchte jetzt gar nicht auf den negativen Aspekt dieses Verses eingehen, dass wir Dinge nicht tun, die wir eigentlich tun sollten, sondern ganz einfach, wer nun Gutes zu tun weiß, man muss also schon wissen, etwas zu tun. Und man kommt durchaus in seinem Leben vielleicht auch mal in eine Situation hinein, wo man sieht, dass etwas getan werden könnte oder etwas getan werden sollte, aber man weiß gar nicht so recht, wie. Ja. Und vielleicht kann man es lernen, vielleicht findet man auch jemanden, der weiß, es zu tun. Aber man muss sich auch zu nichts drängen lassen, was einem nicht liegt oder wo man nicht so richtig weiß, wie das getan werden soll. Wichtig dabei ist, treu zu sein in kleinen Dingen. Bevor wir uns auf irgendwelche spektakulären Geistesgaben fokussieren, fängt die Basis mal ganz einfach an, in Dingen wie Geschirrspüler ausräumen, aufräumen, putzen, fegen, abstauben, kochen oder wenn man nicht kochen kann, Nahrungsbeschaffung, Klo putzen, Windeln wechseln, je nach Situation, Kinderbetreuung, Müll rausbringen, vielleicht bei der Arbeit mehr leisten als nur gerade die absoluten Mindestanforderungen mitdenken, auch wenn es nicht im eigenen Verantwortungsbereich liegt, vielleicht je nach Situation Hilfeleistung in der Nachbarschaft. Und dann kommt das Faszinierende dabei, all das kann Freude machen. All das kann Erfüllung mit sich bringen. Und da gibt es jetzt auch gar keine rationale und menschliche Erklärung dafür. Es ist einfach dieser an und für sich übernatürliche Vorgang, wenn man das tut, wozu man geschaffen wird, wenn man in seiner Bestimmung lebt. Und ich kann da aus eigener Erfahrung reden, dass ich in meinem Leben schon ungeheure Befriedigung und Erfüllung dabei empfinden durfte, so blöd sich das anhört, aber den Geschirrspüler auszuräumen oder auch Windeln zu wechseln oder zu Hause das Wohnzimmer zu saugen. Ja? Das kann man menschlich nicht mehr, es ist nicht logisch, es entspricht nicht unserem Verständnis. Es ist einfach so, wenn man sich hingibt und Gott in den kleinen Dingen treu ist. Und wenn wir ihm in den kleinen Dingen treu sind, dann wird er uns letztendlich auch an Dinge, an Werke heranführen, zu denen er uns in ganz spezieller und spezifischer Art und Weise begabt hat. Es gibt Dinge, die siehst nur du. Und es gibt Personen, zu denen hast nur du Zugang. Und es gibt letztendlich im Leben sowieso nichts Höheres und nichts Schöneres, als wenn man merkt, dass man ein Segen sein darf, dass man ein Geschenk sein darf, dass man einen Unterschied machen darf im Leben eines anderen Menschen, dass man vielleicht sogar dabei sein darf, wenn die Seele eines Menschen gewonnen wird, man vielleicht sogar einen Anteil daran haben darf, dann verliert sowieso alles andere im Leben seine Farbe, seine Bedeutung, seinen Geschmack, seine Relevanz. Und jetzt komme ich zum Ende dieses mittleren Teils noch auf das Thema Sexualität zu sprechen. Und da fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich, was hat das denn damit zu tun? Warum will er jetzt auf einmal darüber sprechen? Nun, die Sexualität, so bin ich überzeugt, ist ein Bild, was Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Ein Bild, an dem wir seine Gedanken erkennen. Paulus zitiert aus Mose, wo geschrieben steht, darum wird ein Vater ein Sohn seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird seiner Frau anhängen und die beiden werden ein Fleisch sein. Und Paulus sagt dazu, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und ich gehe jetzt gar nicht groß auf die ganze geistliche Bedeutung dieses Bildes dann ein, sondern ich möchte nur mal ganz praktisch und kurz anschauen, Sexualität, was ist denn das? Ne? Die Romantik ist das höchste irdische, geistige Gut, was Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat. Und die Sexualität, die Vereinigung von Mann und Frau ist das höchste körperliche Gut, was Gott in diese Schöpfung hineingelegt hat. Und meiner Meinung nach erkennt man da die Gedanken Gottes für das Zusammenleben von uns Menschen. Wir sind ja letztendlich geschaffen, um Gemeinschaft zu haben mit Gott und Gemeinschaft zu haben mit Menschen. Wie ist das denn, wenn ein junger Mann sich in eine junge Frau verliebt? Und wenn diese junge Frau dann sich in diesen jungen Mann verliebt und diese Gefühle erwidert, ja, der Mann sehnt sich danach, der findet die Frau wunderschön und sehnt sich danach, sie anzuschauen. Die Frau sehnt sich danach, wunderschön gefunden zu werden und angeschaut zu werden. Der Mann sehnt sich danach, der Frau die Hand zu halten. Die Frau sehnt sich danach, von dem Mann die Hand gehalten zu bekommen. Der Mann sehnt sich danach, die Frau in den Arm zu nehmen. Die Frau sehnt sich danach, in den Arm genommen zu werden. Ja, der Mann sehnt sich danach, die Frau zu berühren, und die Frau sehnt sich danach, von dem Mann berührt zu werden. Und daran erkennt man meiner Meinung nach die Gedanken Gottes. Es ist nämlich in dieser Beziehung völlig unmöglich, sein Gegenüber zu beglücken, ohne dabei nicht auch selbst beglückt zu werden. Es ist völlig unmöglich, in dieser Angelegenheit zu geben, ohne dabei nicht auch selbst zu nehmen. Und natürlich haben wir Menschen in unserem sündigen Leib, in unserer Verdorbenheit das alles pervertiert, und wir kriegen es sehr wohl hin, einander sehr viel Leid zu fügen in dieser Angelegenheit. Aber ganz offensichtlich waren das nicht die Gedanken Gottes. Und ich glaube, dass dieses Bild der Sexualität in jedem Bereich des Lebens übertragen werden kann, dass es letzten Endes in allen Angelegenheiten des Lebens so sein darf, dass wir nach den Gedanken Gottes es für uns unmöglich sein wird, andere Menschen zu beglücken, ohne dabei nicht auch selbst beglückt zu werden. Und ich bin überzeugt davon, dass das dann eben nicht ein Geben und ein Nehmen ist, wo man ja dann ständig aufpassen müsste, dass nicht einer viel mehr nimmt, als er gibt. Man ständig um das Gleichgewicht bemüht wäre, dass es immer in der Balance ist, geben und nehmen. Es wäre ja unheimlich anstrengend, ständig darauf zu achten, dass nicht einer zu kurz kommt. Ich persönlich bin anhand dieses Bildes der Sexualität davon überzeugt, dass in den Gedanken Gottes das Geben letztendlich Nehmen ist. Und dass wir unsere Beglückung und unsere Bedürfnisse darin suchen können, unseren Nächsten zu beglücken und seinen Bedürfnissen zu dienen. Und auch da wieder, es gibt dafür keine rationale Erklärung, aber ich bin überzeugt davon, seinen Mitmenschen zu beglücken, bringt letztendlich die Erfüllung. Denn dazu wurden wir geschaffen, zu guten Werken. Und jetzt im dritten Teil des heutigen Morgens möchten wir noch einige praktische Aspekte beleuchten, wie sich diese Selbstverleugnung daneben im Alltagsleben äußern kann. Und da habe ich dann immer diesen Ausspruch vor Augen: Lass deine Augen gerade ausschauen, was geschrieben steht in Sprüche Kapitel 4, Vers 25 bis 27. Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir liegt. Mache die Bahn für deinen Fuß gerade und alle deine Wege seien bestimmt. Weiche weder zur Rechten ab noch zur Linken, halte deinen Fuß vom Bösen fern. Es ist nun mal so, dass niemand dir klare, konkrete Anweisungen gibt, wie du dein Alltagsleben zu leben hast. Gott wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht akustisch mit dir reden. Er wird auch keinen Engel schicken, der dir im Detail erläutert, was du zu tun hast. Auch der Älteste wird es dir nicht im Detail auseinandersetzen, wie du dein Alltagsleben zu gestalten hast. Was du arbeiten sollst, was du essen sollst, wo du wohnen sollst, ob du heiraten sollst und wenn ja, wen du heiraten sollst. Nein, Gott möchte, dass du ganz bestimmte Entscheidungen triffst in deinem Leben, dass du dir ganz bewusst überlegst, was könnte ich tun, was ist jetzt dran, was würde Gott jetzt Freude bereiten, was ehrt ihn, wie könnte ich jetzt in dieser konkreten Situation meinem Nächsten dienen und ihn lieben. Und wenn du wirklich möchtest, wird Gott dir ganz schnell die Augen öffnen, was du tun könntest. Und wenn du dann etwas erkannt hast, dann bitte Gott auch ganz bewusst darum, dass er dir dann auch die Lust schenkt und die Freude schenkt und das Gelingen schenkt, das dann auch zu tun. Lust und Freude in der Vorbereitung, wenn es notwendig ist, und dann auch in der Durchführung. Und dann Lass deine Augen gerade ausschauen und deine Blicke auf das gerichtet sein, was vor dir ist. Dann fokussiere dich völlig darauf, konzentriere dich darauf. Lass nichts dazwischen kommen, geh keine Umwege, lass keine Verzögerung zu, verzettel dich nicht. Ja, denn lebe niemals in den Tag hinein. Ja, lebe bewusst, deine Wege seien bestimmt. Reflektiere dich, was habe ich gerade getan? Wollte ich das tun? War das gut? Hat mich das weitergebracht? Was möchte ich denn als nächstes tun? Und sei dir bewusst, dass es die erfolgreichste Waffe des Teufels im Kampf gegen uns Kinder Gottes ist, uns abzulenken. Der Teufel kann uns nicht besiegen, er kann uns nicht vernichten, aber er kann uns ablenken. Er kann uns dazu verführen, dass wir uns mit nichtigen Dingen beschäftigen, dass wir letztendlich völlig wirkungslos und völlig nutzlos werden für Gott. Und wenn du aber dich fokussierst, wenn du deine Augen gerade ausschauen lässt, wenn du deine Wege bestimmst, dann wirst du von alleine ganz schnell in einen Zustand der Selbstverleugnung hineinkommen, weil du dann schlichtweg gar keine Zeit mehr haben wirst, dich in irgendeiner unangebrachten Weise um deine eigenen Bedürfnisse zu kümmern. Du wirst dann feststellen, dass die Tage recht kurz sind und es immer sehr viel zu tun gibt. Du wirst aufhören zu sündigen, nicht weil du so ein frommer Christ bist, nicht weil du so toll bist oder weil du so stark bist, sondern schlichtweg, weil es dir gar nicht mehr in den Sinn kommt und weil du deine Erfüllung finden wirst in den Aufgaben, die Gott dir gibt, weil es deine Speise werden darf, in seinen Werken zu wandeln. Und da möchte ich noch kurz auf einen weiteren Aspekt der Selbstverleugnung kommen, die Prioritäten. Gott an erster Stelle. Viele Menschen, insbesondere die Frommen, legen immer wieder sehr viel Betonung darauf, dass Gott an erster Stelle stehen soll. Sie haben dann aber oftmals einen ganz konkreten Dienst vor Augen. Was heißt es denn, Gott an erster Stelle zu haben? Als Jesus nach einem Gebot gefragt wurde, welches das höchste sei, hat er mit zwei Geboten geantwortet. Er wurde gefragt, welches das höchste Gebot ist, und er hat gesagt, Gott zu lieben, dann aber direkt hinterhergeführt und seinen Nächsten zu lieben. Woran liegt das? Wenn du Gott dein Geld geben willst, wem gibst du es dann? Du gibst es dem Menschen, der es braucht. Wenn du Gott deine Zeit geben willst, wem gibst du sie? Du gibst es dem Menschen, der sie braucht. Wenn du Gott deine Kraft geben willst, wem gibst du sie? Du gibst sie dem Menschen, der sie braucht. Es ist völlig unmöglich, Gott an erster Stelle zu haben und ihm zu dienen, als nur dadurch, dass wir unsere Mitmenschen an erster Stelle haben und ihnen dienen. Auch das Bibellesen und das Beten dient letzten Endes unseren Nächsten. Was hat Gott davon, wenn wir viel in der Bibel lesen? Was hat er davon, wenn wir seine Bibel kennen und verstehen? Es sind unsere Mitmenschen, die davon profitieren, und auch von unseren Gebeten profitieren in erster Linie unsere Mitmenschen. Die, die wir für uns selbst beten, da haben am Ende, wenn Gott uns verändert, unsere Mitmenschen etwas davon, und natürlich auch die, die wir für unsere Mitmenschen direkt beten. Das heißt, man kann Gott nur lieben, indem man seinen Nächsten liebt. Und dabei gibt es dann eine ganz konkrete Reihenfolge. Sofern man verheiratet ist, steht an erster Stelle der Ehepartner. Und deswegen hat Paulus auch gesagt, er wünschte sich, dass wir alle ledig bleiben. Denn wer verheiratet ist, der kümmert sich in erster Linie darum, seinem Ehepartner zu gefallen. Und das hat er auch so zu tun. Wer Familie gründet, der hat die Familie an erster Stelle zu stehen. Als erstes den Ehepartner und dann die Kinder. Und wenn es mit dem Ehepartner nicht rund läuft, dann hat das Priorität gegenüber den Kindern. Und wenn es mit den Kindern nicht gut läuft, dann hat das Priorität gegenüber der eigenen Gemeinde. Und die eigene Gemeinde hat natürlich auch Priorität gegenüber allen anderen Heiligen auf dieser Welt. Und auch der letzte Heilige auf dieser Welt ist immer noch wichtiger als die Ungläubigen. Es stehen einfach immer die Menschen im Fokus. Und da kann es dann eben auch mal sein, dass man eine wichtige und gute Sache zurückstellen muss für eine Sache, die für einen persönlich eben dann von Gott gesetzt noch wichtiger ist. Da muss man Prioritäten setzen und manchmal auch etwas Gutes sein lassen für etwas Besseres. Und ein weiterer Aspekt des Lebens in der Selbstverleugnung im Alltag: ich bin überzeugt davon, dass es nicht bedeutet, seine Bedürfnisse zurückzustellen. Es bedeutet nicht, zuerst kommen deine Bedürfnisse und dann kommen meine Bedürfnisse, sondern meiner Meinung nach bedeutet es, dass man seine Bedürfnisse darin sucht, in den Bedürfnissen der anderen. Ich kann auch ein ganz konkretes Beispiel dazu machen. Ich persönlich gehe sehr gerne joggen. Ich habe da eine große Leidenschaft entdeckt in meinem Leben, zu laufen. Und das ist eine Sache, mit der ich durchaus, obwohl es mir sehr viel Freude bereitet, meinen Mitmenschen dienen kann. Alle, meine Frau, meine Kinder, meine Arbeitskollegen, meine Gemeinde, alle haben etwas davon, wenn ich fit bin, wenn ich gesund bin, wenn ich Ausdauer habe, wenn ich leistungsfähig bin. Jetzt ist die Sache aber die, dass ich persönlich auch sehr gerne mal einen Marathon laufen würde. So ein persönlicher Wunsch von mir. Da stellt sich dann aber die Frage, ob das jetzt immer noch meinen Mitmenschen dient oder ob sich das dann nicht plötzlich ins Gegenteil verkehrt, weil ich dann zu viel Zeit da rein investiere, weil dann andere Angelegenheiten meines Lebens darunter leiden und weil ich am Ende nicht gesund, fit und leistungsfähig, sondern vielleicht einfach nur noch ausgelaugt und schwach und völlig erschöpft und nutzlos bin. Ich schließe es nicht gänzlich aus, einen Marathon zu laufen. Ich habe gerade letzte Woche entdeckt, dass es in unserer Gemeinde Leute gibt, die das tun. Da kann man auch gute Gemeinschaft zu haben. Das hat vielleicht auch seinen Platz. Da wird es dann aber ganz gefährlich. Weil wenn ich nicht in allen meinen Tätigkeiten völlig auf meine Mitmenschen fokussiert bin, habe ich keine Chance, das Maß zu halten. Ich habe keine Chance, Maß zu halten, wenn nicht in allen meinen Tätigkeiten mein Nächster im Fokus steht. Das heißt, in allem, was ich tue, gilt es in irgendeiner Art und Weise meinem Nächsten zu dienen. Und wenn ich einer Tätigkeit nachgehe, von der so wirklich jetzt so ziemlich gar niemand etwas davon hat, dann sollte ich es vielleicht lieber bleiben lassen. Und man kann sehr schnell auf der einen Seite des Pferdes hinunterfallen, wenn man nicht seine Mitmenschen in allem im Blick hat. Und so kann auch jede einfache, jede noch so kleine, jede noch so stumpfe Tätigkeit kann zu einem Gottesdienst werden. Und ein weiterer Aspekt ist, In einem Leben in der Selbstverleugnung kann es sein, dass wir ganz ähnliche Tätigkeiten ausüben wie vorher, aber mit einer völlig anderen Herzenshaltung. Ungläubige Menschen oder auch fleischlich gesinnte Christen, zu denen ich persönlich nur schon allzu oft gehört habe, die sind immer fokussiert auf Vergnügen und auf Genuss. Was kann ich als nächstes Leckeres essen? Wann kann ich das nächste Mal eine leckere Mahlzeit genießen? Wann und wo kann ich das nächste Mal in den Urlaub fahren und etwas genießen? Wo wartet das nächste Vergnügen auf mich? Und meiner persönlichen Überzeugung nach findet man nirgendwo unzufriedenere und gestresstere Menschen als Touristen im Urlaub. Ja? Menschen, die das ganze Glück ihres Lebens in so einen Urlaub hineinprojizieren, wo sie dann einfach ihre Erfüllung und ihre Befriedigung dann doch irgendwie nicht finden, weil immer irgendetwas nicht so ist, wie man sich das erhofft und gewünscht hätte. Ja, wenn dieses Vergnügen für das ganze Glück des Lebens herhalten muss, dann ist entweder das Essen nicht gut oder das Badezimmer ist nicht sauber oder das Wetter ist nicht schön, das Wasser ist zu kalt, die Temperaturen sind zu heiß oder zu kalt, der Service ist nicht gut, die Leute sind nicht gut drauf, was auch immer, irgendetwas stimmt immer nicht. Wenn man hingegen all diese Dinge loslässt und seine Bedürfnisse in seinen Mitmenschen sucht, dann ist man nicht mehr darauf fokussiert, wo habe ich das nächste Vergnügen, sondern man ist einfach nur noch auf die Mitmenschen vergnügt. Und dann kann es ja sein, wenn man Familie hat, kommen die Kinder und möchten sehr gerne mal in den Urlaub fahren. Oder die Gemeinde organisiert eine Freizeit, die davon lebt, dass Menschen daran teilnehmen. Oder es kommt ein guter Freund, eine Freundin auf einem zu und sagt, du, ich würde so gerne mal dahin fahren. Oder könnten wir nicht mal wieder zusammen essen gehen? Oder hättest du nicht mal Lust, mit mir dort ein Wochenende zu verbringen? Dann hat man aber den Menschen im Fokus. Und dann geht es darum, etwas zu geben, etwas zu schenken. Und dann ist es ziemlich egal, wo man hingeht und was man macht. Alle diese Dinge verlieren dann die Bedeutung. Es geht dann um etwas ganz anderes. Und es gibt, wie bereits schon erwähnt, es gibt letzten Endes im Leben sowieso nichts Spannenderes, nichts Aufregenderes, nichts Schöneres, nichts Erfüllenderes, als wenn man anderen Menschen geistlich etwas geben kann, wenn man merkt und erkennt und spüren darf, dass man ein Segen sein kann, dass man ein Licht sein kann, dass man am Ende dann sogar Anteil haben darf, wenn eine Seele über die Schwelle zur Ewigkeit tritt. Und ich spreche jetzt nicht vom Tod, sondern ich spreche von der Wiedergeburt. Ja? Wenn man vielleicht sogar einen Anteil daran haben darf. Und dann verliert sowieso alles im Leben seine Farbe, seinen Geschmack, seine Relevanz. Dann ist sowieso auf einmal alles andere egal. Und vielleicht noch ein letzter Aspekt. Ich habe mich während der gesamten Vorbereitungen dieser Predigt immer gefragt, ob ich nicht noch einen großen Punkt zum Thema Leid machen muss. Ich bin aber zum Schluss gekommen, dass ich das nicht machen muss, weil Selbstverleugnung per se nicht bedeutet zu leiden, ja? Sondern Selbstverleugnung bedeutet per se einfach mal, sich selbst zu überwinden. Es bedeutet einfach mal, seine eigenen Bedürfnisse, sein eigenes Verlangen, seine Sehnsüchte, seine Wünsche, seine Vorstellungen am Leben zu überwinden. Sich selbst einfach loszulassen. Das muss dann nicht zwingend, und so ist es, glaube ich, auch aus dem heutigen Morgen hervorgekommen, das muss dann nicht zwingend bedeuten, dass man jetzt gleich leidet. Ja? Bei Jesus Christus war es am Ende so. Der Wille seines Vaters im Himmel, seine Speise war es, an dieses Kreuz zu gehen. Unvorstellbare Leiden, der Zorn Gottes auf sich. Und ja, Jesus Christus hat die ganze Welt gerettet. Du darfst vielleicht Anteil an der Rettung deines Nachbarns bekommen. Und ja, für seinen Nächsten zu leiden, ist letzten Endes dann auch eine Äußerung, eine Auswirkung, eine Konsequenz von Selbstverleugnung. Das ist dann aber erst der nächste Schritt, ein weiterer Schritt. Ich könnte auch sagen, next level. Ja? Die Basis der Selbstverleugnung ist nicht, dass man in die Leiden hineingeht, sondern es ist einfach mal, sich selber zu verleugnen, sich selber einfach loszulassen. Und ich hoffe, dass heute Morgen ein bisschen daraus hervorgegangen ist, dass man im Willen Gottes und in den Werken, die er für uns zuvor bereitet hat und die so perfekt zu uns und zu unserer Persönlichkeit und zu unserem Wesen passen, dass man darin wahre Erfüllung und wahre Befriedigung finden kann. Und so möchte ich schließen mit dem Vers aus Philipper, Vers 8 bis 9, wo es heißt: Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut, und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Dann werde ich zum Schluss noch beten, ist das gut? Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für jeden, der heute gekommen ist. Und ich danke dir, dass wir uns hier so frei und ohne Not versammeln durften und uns mit dir und deinem Wort beschäftigen durften. Und Herr Jesus Christus, ich bitte dich, schenke du uns doch, ja, offene Herzen, dass wir dein Wort erkennen und dass wir es verstehen und dass wir einen Sinn dafür bekommen dürfen, was es bedeutet, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich zu nehmen und in der Selbstverleugnung zu leben, Herr. Schenke uns doch Weisheit, dass wir es verstehen, dass wir es erkennen und dass wir uns da hineingeben dürfen, dem hingeben dürfen und es in unserem Leben Wahrheit werden darf. Und wir so unsere Erfüllung, unsere Freude, unsere Befriedigung, unsere Zufriedenheit in dir finden dürfen und wir in deinem Willen, Herr, und in den Werken, die du für uns zuvor bereitet hast, unsere Speise finden dürfen, Herr, dass wir dich auf allen unseren Wegen erkennen dürfen, Herr, und dass wir die Werke sehen und erkennen dürfen, die du zuvor bereitet hast, Herr. Komme du mit uns jetzt durch diesen Sonntag, Herr, und segne du die Gemeinschaft. Ich danke dir. Amen.